The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 1. Oktober.
Ja, ist denn heute Weihnachten?
Nein, es ist noch nicht Weihnachten, auch wenn die Spekulatius-Kekse schon im Supermarkt liegen. Dennoch kommt mir in diesen Tagen die beckenbauerische Zeitenfrage in den Sinn, wenn ich auf das Agieren der Ampel blicke. Ja, ist denn heute schon Bundestagswahlkampf? Koalieren heißt mittlerweile in der von Olaf Scholz geführten Regierung, einander zu drohen, anstatt zu kooperieren. So verknüpft FDP-Chef Christian Lindner die Forderungen nach einer konsequenten Wachstumsinitiative und einer konsequenten Migrationspolitik mit einem möglichen Koalitionsausstieg, auch wenn er das geschmeidiger formuliert. Manchmal bedeutet Mut, ins Risiko zu gehen, um neue politische Dynamik zu schaffen, so Lindner. Eine neue Dynamik im Umgang mit dem Koalitionspartner hatte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert bereits nach den vergeigten Wahlen in Sachsen und Thüringen angekündigt.
Deswegen wird es für meine Partei jetzt auch darum gehen, sich stärker zu emanzipieren und deutlicher zu machen, was man nur mit der SPD bekommt und wo wir uns auch nicht mehr auf der Nase herumtanzen lassen von anderen, die krachend aus den Landtagen jetzt rausgewählt worden sind.
Im Streit um das Rentenpaket soll nun SPD-Chef Lars Klingbeil laut Medienberichten in einer Fraktionssitzung erklärt haben, wenn die Rente nicht komme, werde das Konsequenzen haben. Vor laufenden Kameras formuliert Klingbeil weniger drastisch, wie hier im Bericht aus Berlin.
Das ist ein Grundpfeiler dieser Koalition. Wir sind als SPD in diese Koalition gegangen, weil wir für Millionen Rentnerinnen und Rentner etwas erreichen wollen. Es gibt eine klare Zusage und deswegen habe ich keinen Zweifel daran, dass der FDP-Vorsitzende nicht alles dafür tut, dass jetzt auch das Rentenpaket im Herbst durchgebracht wird. Er hat ja selbst schon im Herbst der Entscheidung gesprochen und das Rentenpaket gehört für uns mit dazu.
Zuvor hatte er den Kollegen der dpa gesagt, ich zitiere, das, was wir verabredet haben, das muss kommen. Alle haben vertragstreu an dieser Stelle zu sein. Fakt ist, seit Wochen ist die Republik mit der Frage beschäftigt, ob die Ampel bis zum Ende der Legislatur hält. Verantwortlich dafür sind die Ampelparteien selbst. Denn die Konsequenz, die sie aus den verheerenden Wahl- und Umfrageergebnissen gezogen haben, ist, im laufenden Regierungsgeschäft das eigene parteipolitische Profil zu schärfen. Das tut nicht nur die FDP mit ihrem Opponieren gegen Rentenpaket und Tariftreuegesetz, sondern auch die SPD, die einen Mindestlohn von 15 Euro, höhere Beitragssätze für Gutverdienende und eine Reform der Schuldenbremse will. Was Liberale und Sozialdemokraten eint, das von ihnen für geboten gehaltene hat mit dem in der Koalition Möglichen wenig zu tun. Tatsächlich ist das, was SPD und FDP betreiben, Wahlkampf. Denn sie machen Alternativangebote zum bisherigen Regierungskurs. Nur, die Wähler können erst in einem Jahr darüber entscheiden, welchen Weg Deutschland künftig einschlagen soll. Das Argument jedenfalls, angesichts der jetzigen Lage mit einem Krieg in Europa, einem möglichen Wiedereinzug Donald Trumps ins Weiße Haus, einer schwachen Wirtschaft und einer starken AfD in Deutschland, sei ein vorzeitiges Ende der Ampel fatal, weil die Parteien ja dann anstatt mit dem Land mit Wahlkampf beschäftigt seien, dieses Argument hat an Kraft verloren. Zumal es die Ampel zunehmend Kraft kostet, ständig zu erklären, ob sie weitermacht oder nicht. Übergangsregierung, Nikolaus ist Ampel aus, Herbst der Entscheidungen, es reicht. Um es mit dem Direktor aus Goethes Faust zu sagen, der Worte sind genug gewechselt, lasst mich endlich auch Taten sehen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche gleich mit Udo Di Fabio über die politischen und gesellschaftlichen Erosionserscheinungen im Land.
Ich glaube, wir müssen schon einmal so eine Art Inventur machen, ob unsere Republik unter den veränderten geopolitischen, ökonomischen, klimapolitischen Bedingungen überhaupt noch richtig aufgestellt ist.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt informiert uns darüber, wie der Handelsstart an der Wall Street in dieser Woche verlaufen ist. Außerdem lernen wir die Haselnusshauptstadt kennen und würdigen Deutschlands legendären TV-Schuldenberater Peter Zwegert. Wir sind die Sieger des heutigen Abends. Wir haben eben gesagt, egal wie das Ding ausgeht, wir sind die Sieger. Das war Alice Weidel, nachdem ihre Partei, die AfD, bei den Landtagswahlen in Brandenburg nur knapp hinter dem Wahlsieger SPD landete. In Thüringen wurde die AfD stärkste und in Sachsen zweitstärkste Kraft. Der Osten ist blau und in ganz Österreich zeichnet sich ein ähnliches Bild ab.
Zum ersten Mal ist die rechtspopulistische FPÖ, die Freiheitliche Partei Österreichs, bei den Parlamentswahlen stärkste Kraft geworden, und zwar mit knapp 29% der Stimmen.
Was bedeutet dieser Rechtsruck in Europa? Was steckt dahinter und wie muss die Politik, wie müssen die demokratischen Parteien darauf reagieren? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, habe ich Udo Di Fabio angerufen. Er ist Jurist und Professor an der Universität Bonn, wo er das Institut für öffentliches Recht leitet. Zudem war er 12 Jahre Richter am Bundesverfassungsgericht. Heute beschäftigt er sich intensiv mit den Herausforderungen moderner Demokratien und den Spannungen zwischen nationaler und europäischer Gesetzgebung. Hören Sie, was Udo Di Fabio zum Erfolg der Rechtspopulisten zu sagen hat. Guten Morgen, Herr Di Fabio.
Guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Herr Di Fabio, in Österreich ist soeben die FPÖ bei den Parlamentswahlen stärkste Kraft geworden. Und in Deutschland hat bei den letzten 3 Landtagswahlen die AfD abgeräumt, neben dem anderen großen Wahlgewinner, dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Wie erklären Sie sich den Erfolg der Parteien der politischen Ränder? Wobei ja die Frage ist, stehen diese Parteien eigentlich noch am Rand, wenn sie wie die AfD in bundesweiten Umfragen zweitstärkste Kraft sind und bei Landtagswahlen 30% holen?
Ja, numerisch offensichtlich nicht. Die Ränder sind breiter geworden. Das ist klar zu erkennen. Wenn in Österreich eine randständige Partei die stärkste Partei wird, dann ist die ganze Randsystematik jedenfalls nicht mehr numerisch zu bewältigen, sondern wir müssen reden über die Qualität. Welche Art von Politik wird durch die radikaleren Kräfte der Gesellschaft eigentlich verlangt und vertreten? Darüber müsste man sprechen.
Dann lassen Sie uns darüber sprechen, welche Politik wird verlangt und von einer zunehmenden Zahl der Menschen in Österreich, aber auch hier in Deutschland.
Also ich glaube, man muss das Thema von zwei Seiten sehen. Die eine Seite ist die, dass es in jeder Gesellschaft radikale oder sogar extremistische, die gesamte Verfassungsordnung herausfordernde Kräfte gibt. Die sind normalerweise ganz klein, manchmal sektenhaft nur. Sie sind aber immer da und man muss immer mit ihnen rechnen. Es gibt Feinde der Demokratie, nicht nur von außen, sondern eben auch von innen. Die andere Seite, die man im Auge haben muss, ist, dass solche Ränder, die normalerweise recht schmal sind, Zulauf bekommen dann, wenn nach der Ansicht einer zumindest größeren Minderheit der Gesellschaft, einer großen Gruppe der Gesellschaft, bestimmte Themen von der Politik nicht richtig oder gar nicht in Angriff genommen werden. Das heißt, wenn eine thematische Unzufriedenheit entsteht und dann bekommen diese Ränder, ich würde sagen, einen nicht organischen Zulauf, den sie eigentlich gar nicht verdienen. Diese Lücke wurde aber dann in der Mitte der Gesellschaft offensichtlich frei gemacht. Und das ist eine, wenn diese Erklärung stimmt und wenn es nicht ein Prozess ist, der, sagen wir mal, über das alles hinausgreift und darauf hindeutet, dass wir eine volatile Gesellschaft werden, die stimmungsgetrieben ist, wo alte Bindungen verloren gehen, wo die politische Bildung möglicherweise notleidend wird und insofern Radikalisierungen erklärt werden können, dann könnte man jedenfalls durch eine Änderung der Politik, könnte man hier ein Stück weit Abhilfe schaffen.
Wenn wir bei dem Thema Änderung der Politik sind und den Umgang mit solchen extremen Parteien, dann fällt mir ein, dass Olaf Scholz, es ist gerade mal ein Jahr her, die AfD als schlechte Launepartei abgetan hat. Danach hat sich dann der SPD-Chef Lars Klingbeil darauf verlegt, die AfD als Nazis zu bezeichnen. Und ich finde, beides zeugt von einer, gelinde formuliert, Unbeholfenheit im Umgang mit der AfD. Wäre eine Auseinandersetzung mit der AfD, die mehr auf die Inhalte als auf Zuschreibungen dieser Partei setzt, dann der erfolgsversprechendere Weg?
Wie ich gerade gesagt hatte, solche Kräfte gibt es immer in einer Gesellschaft. Man muss sie nur marginal halten. Und die Frage ist, wenn sie schlechte Laune verbreiten, dann ist die Frage, gibt es vielleicht Grund für schlechte Laune? Und da muss, glaube ich, eine verantwortliche Politik muss solche Gründe, wenn das politisch möglich ist, ausräumen. Und ich glaube, hier und da gibt es Anlass tatsächlich, über den Zustand der Republik zu klagen. Das muss nicht gleich mit schlechter Laune und schon gar nicht mit Untergangsszenarien verbunden werden, wie das so eine deutsche Vorliebe ist. Aber ich glaube, wir müssen schon einmal so eine Art Inventur machen, ob unsere Republik unter den veränderten geopolitischen, ökonomischen, klimapolitischen Bedingungen überhaupt noch richtig aufgestellt ist.
Wenn wir eine Inventur machen, welche Rolle spielt die Asyl- und Migrationsfrage bei der Inventur?
Die Migrationsfrage ist etwas, das die liberalen Demokratien fast weltweit unter Druck setzt. Ich war beunruhigt, als man 2015 im politischen Raum hören konnte, so sei eben die Globalisierung, man könne Grenzen nicht mehr kontrollieren. Das kann nicht sein, weil das Ende einer selbstbestimmten Demokratie wäre, denn sie muss ja auch immer bestimmen können, wer ein Asylrecht bekommt, wer eine Arbeitserlaubnis bekommt und wer irgendwann auch Bürger dieser Republik werden kann. Wenn dieses Recht von einer Demokratie nicht ausgeübt werden kann, dann entsteht eine Problemlage. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man jetzt ein großzügiges Asylrecht will und das vertritt, sondern es geht vor allen Dingen darum, den Menschen das Gefühl wieder zurückzugeben. Das geht in einer geordneten, verantwortbaren Weise. Und das Migrationsgeschehen ist nichts, was wir so irgendwie hinnehmen müssen, weil es weltweit Migrationsbewegungen gibt und weil die Staaten gar keine rechtliche Handhabe hätten, darauf Einfluss zu nehmen. Das muss man deutlich sagen. Wir haben hier eine erhebliche Attraktivität mit unserem Rechtssystem geschaffen. Da sind andere Länder, die auch sehr stark das Asylrecht etwa verteidigen, wie Schweden oder Dänemark, inzwischen deutlich restriktiver geworden.
Sie haben vorhin angesprochen, wie wichtig es ist für die Bürger in diesem Land, dass sie das Gefühl haben, dass man das Migrationsgeschehen unter Kontrolle hat. Für dieses Gefühl ist doch auch entscheidend, dass man offen über die Herausforderungen und auch die Probleme spricht. Und Cem Özdemir hat jetzt in einem Gastbeitrag für die FAZ von seiner Tochter berichtet, die, wenn sie in der Stadt unterwegs ist, von Männern mit Migrationshintergrund unangenehm begafft oder sexualisiert werde, so hat er es formuliert. Und in diesem Gastbeitrag heißt es dann weiter, ich zitiere, ich bin davon überzeugt, dass es der AfD am meisten nützt, wenn real existierende Probleme, die diese Rechtsextremisten politisch ausbeuten wollen, von uns aus Angst und falscher Rücksichtnahme gar nicht erst thematisiert werden. Herr Di Fabio, mit Blick auf das Agieren der politisch Verantwortlichen, ist zu lange falsche Rücksicht genommen worden?
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wen Herrn Özdemir mit uns meint. Wenn er Bündnis 90 die Grünen meint, ist das gewiss richtig. Aber ich glaube, für eine solche Aussage wäre er im Jahr 2016 noch sehr verprügelt worden. Aber ich finde es richtig und gut, dass Herr Özdemir jetzt in diese Richtung sich bewegt, weil wir werden alle ein Stück weit mit anpacken müssen und uns anstrengen müssen, hier etwas zu entwerfen, was nicht den Populisten Nahrung gibt, sondern das Problem löst. Wir haben in unserem Land, seien wir ehrlich, wir haben nicht nur das Migrationsproblem, wir haben insgesamt in den vergangenen 20, 30 Jahren, im Grunde genommen seit 1990, in einem geradezu naiven Vertrauen in die Gesichertheit unserer Wohlstands- und Freiheitsgrundlagen gelebt und haben zu wenig in Infrastruktur investiert. Wir haben das Migrationsproblem gewiss unterschätzt, aber wir haben auch die Wettbewerbsfähigkeit nicht so gepflegt, wie wir das tun könnten. Wir haben zu wenig in die Verteidigung investiert. Also insgesamt, das, was Olaf Scholz als Notwendigkeit der Zeitenwende beschrieben hat, das bleibt auf der Agenda als dringendes Problem. Wir brauchen eine Sanierung unserer öffentlichen Infrastruktur und die Bürger spüren, dass hier etwas erodiert und das macht Menschen nervös. Das macht sie auch anfällig für radikale Einflüsterer und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir wieder einen in sich stimmigen, einen kohärenten Politikbegriff entwickeln und nicht nur Einzelthemen nachgehen.
Wenn wir beim Thema Erosion sind, Der Umgang mit der AfD, damit haben wir unser Gespräch ja auch begonnen. Jetzt wird es eine Initiative von mehreren Bundestagsabgeordneten von Union, SPD, Linken und Grünen geben, die einen fraktionsübergreifenden Antrag für ein Verbotsverfahren der AfD in den Bundestag einbringen wollen. Ist das aus Ihrer Sicht ein kluger Schritt?
Wenn in der Politik ein Wissen vorherrscht, das ich nicht kenne, dann können die das vielleicht besser beurteilen als ich. Ich würde aber davor warnen, auf ungesicherter Tatsachengrundlage ein Verbotsverfahren anzustrengen, einfach nur, weil das jetzt gut in die politische Landschaft passt oder weil man ein Zeichen setzen will, weil man ein Symbol setzen will. Denn dafür ist das Parteiverbotsverfahren nicht gemacht. Und auch zu zweischneidig und gefährlich. Denn wenn am Ende eines solchen Verfahrens Karlsruhe sagt oder sagen muss, dass die Partei noch nicht aggressiv kämpferisch gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sich wendet, dann wird der ganze politisch erhobene Vorwurf, dass es sich um eine rechtsextreme Partei handelt, nicht mehr glaubhaft erhoben werden können. Dann bekommt sie praktisch ein Gütesiegel aus Karlsruhe, auch wenn die Richter und Richterinnen nicht im Traum daran denken, der AfD jetzt irgendwie ein besonderes Gütesiegel auszustellen. Aber die Hürden für die Feststellung der Verfassungswidrigkeit, die sind eben hoch und die müssen auch hoch sein, damit man unliebsame Parteien nicht aus dem Spiel rausnimmt, einfach nur aus Machtkalkül. Das Parteiverbotsverfahren hat, man glaubt es nicht, auch wenn es so, weil es so repressiv daherkommt, einen liberalen Kern. Wir müssen und können alle Parteien gleichberechtigt behandeln, weil sie ja nicht verboten sind. Und eine Partei, die verboten wird, die hält den öffentlichen Meinungsraum von extremistischen Kräften frei. Also insofern hat das Verbot eine gewisse, ich gebe zu, eine gewisse dialektische Logik, auch einen liberalen Kern. Man bekommt Klarheit. Und wenn die Klarheit dann aber so aussieht, dass die AfD dazugehört, dann wird man über Brandmauern plötzlich anders reden. Und das ist das Risiko eines Parteiverbotsverfahrens, von dem keiner weiß, wie es ausgeht. Man darf nicht vergessen, der Senat muss mit 2/3 der Mehrheit entscheiden und er wird eine aufwendige Beweisaufnahme durchführen, wie wir das aus dem NPD-Parteiverbotsverfahren oder aus den älteren bereits kennen. Und keiner kann voraussagen, wie ein solches Verfahren ausgeht.
Herr Di Fabio, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Danke.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß keine besser als meine Kollegin an der Wall Street, Anne Schwedt. Also ab nach New York und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar.
Anne, sag uns, wie ist die Börse in diese Woche gestartet?
Sehr gut, tatsächlich. Alle drei großen Indizes konnten mit einem Plus schließen. Beim S&P 500 und beim Dow Jones war es sogar jeweils ein neuer Rekordschluss. Damit haben wir den September, den sonst ja historisch schlechtesten Börsenmonat, mit einem Plus abgeschlossen. Auf den ganzen Monat gerechnet gab es beim Dow Jones einen Plus von 1,9%, beim S&P 500 plus 2% und an der Nasdaq ging es sogar um 2,7% nach oben. Für den S&P 500 ist es der erste positive September seit 2019, also seit vor Corona. Gestern sah es aber tatsächlich erst so aus, als würden wir Verluste bekommen. Es gab nämlich neue Aussagen vom Notenbankchef Jerome Powell. Er sagte, dass weitere Zinssenkungen zwar kommen könnten, die Notenbank aber keinen festgelegten Plan hätte. Das nahmen die Anleger zunächst negativ auf, weil es so klang, als seien weitere Senkungen in diesem Jahr noch nicht sicher. Er sagte dann aber noch, wenn sich die Wirtschaft so entwickle wie erwartet, dann werde es noch 2 Senkungen um jeweils 0,25 Prozentpunkt in diesem Jahr geben. Und das stimmte die Anleger dann doch wieder positiv. Und jetzt warten die Anleger in dieser Woche noch ganz gespannt auf den neuen Arbeitsmarktbericht am Freitag.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass Nutella, der beliebteste Frühstücks-Haselnussaufstrich, eigentlich nur 13% Haselnüsse enthält. Der Rest ist Palmöl, Zucker und Magermilchpulver. Na dann, guten Appetit. Die 13% Nüsse kommen mit an Sicherheit angrenzender Wahrscheinlichkeit aus der Türkei. Denn über 70% der weltweiten Haselnüsse stammen aus einem Gebiet am Schwarzen Meer. Entlang der nordöstlichen Küste der Türkei gibt es eine antike Stadt namens Giresun. Bekannt für ihren atemberaubenden Blick auf die zerklüftete Küstenlinie und die beeindruckenden Berge, doch eben auch vor allem für ihre Haselnüsse. Der Haselnussanbau hat in dieser Region eine jahrtausendealte Tradition. Bereits im 5. Jahrhundert vor Christus lobte Herodot den Reichtum der türkischen Haselnüsse. Und dieser Reichtum bleibt bis heute ein fester Bestandteil des Lebens dort. Und nicht nur dort, denn den Reichtum, den Nüsse manchmal bergen können, den kennen wir aus dem Spielfilm, der zu unseren Weihnachtsritualen gehört, wie das Gendern zu den Grünen. Drei Nüsse für Aschenbrödel. Der Film ist vermutlich nusshaltiger als Nutella, aber mindestens genauso süß. Wir würden Ihnen ja gerne schon die Sendetermine für dieses Weihnachten durchgeben, aber die ARD ziert sich noch. So viel sei allerdings verraten. Was für das Christuskind gilt, gilt auch für drei Nüsse für Aschenbrödel. Alle Jahre wieder kommt es auf die Erde nieder.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass auch Peter Zwegert mal verschuldet war. Als der Schuldnerberater der Nation mit 24 Jahren in Berlin in seine erste eigene Wohnung zog, wollte er unbedingt Fototapeten für die neuen Räume haben. Im Wohnzimmer musste es der Buchenwald im Frühling sein, im Schlafzimmer der tropische Strand, jeweils 7 Bahnen à 90 Mark. Also nahm Zwegert einen Kredit auf und zahlte monatelang eine Rate von 118 D-Mark, bis Wald und Strand tatsächlich ihm gehörten. Peter Zwegert hat damals Sozialpädagogik studiert und einen Job bei der Berliner Jugendhilfe angefangen. Dort wurde er gemobbt, was zur Krankheit, einer mehrjährigen Arbeitsunfähigkeit und schließlich zur Kündigung führte. Zwegert wechselte dann zur Berliner Schuldnerberatung, wo er letztlich von RTL für das Format Raus aus den Schulden entdeckt wurde. Der Rest ist Fernsehgeschichte. Wenn Zwegert das Flipchart rausgeholt hat, dann mutierte er zur fleischgewordenen Schuldenbremse.
Wie sieht's denn jetzt mit der Bezahlung des Steuerberaters aus?
Konnte ich nicht, weil es war etwas eng vom Haushalt her.
Mhm. Sie schütteln den Kopf?
Wenn mein Mann 150 Euro hat, um sich eine Grafikkarte zu kaufen, dann schafft er das auch, seinen Steuerberater selbst zu bezahlen, oder?
Darf ich Sie mal fragen, ob Sie nicht alle auf dem Sender haben?
Das war unbedacht.
Es war bescheuert.
Mit schroffem Berliner Charme und einer Prise Unbarmherzigkeit schuf er Klarsicht auf die Finanzlage seiner Klienten und präsentierte dabei Sätze, die sich so mancher Finanzminister in sein Hausaufgabenheft schreiben sollte.
Von einer Überschuldung spricht man dann, wenn man dauerhaft seine Ausgaben aus den Einnahmen nicht decken kann, inklusive der Zahlungsverpflichtung für Leasing, für Rate, für sonst irgendwas.
Die Quoten für die Sendung gingen durch die Decke und Zwegert wurde Kult. Es gibt zahllose Parodien und Sketche rund um seine Person. Zum Beispiel Peter Zwegert im Stall von Nazareth bei Maria und Josef. Zwegert gespielt von Bastian Pastewka.
Sie haben mehr Ausgaben als Einnahmen.
Über 40 Schekel fehlen Maria und Josef im Monat. Ein Schock für die junge Mutter.
Ich sehe, Sie haben Ochs und Esel. Muss wirklich beides sein.
Ochs und Esel in seinem Lauf hält auch ein Peter Zwegert nicht auf. Wie jetzt bekannt wurde, ist der Schuldnerberater mit der harten Schale und dem weichen Kern vor 3 Wochen im Kreis seiner Familie gestorben. Der Mann, der die leibhaftige Schuldenbremse der Nation war, er wird fehlen. Bleiben wird die Frage, die sich derzeit die Ampel bei der Aufstellung des Haushalts 2025 stellt.
Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Kind im Pinkel? Wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Musik. Frau wünscht sich die Schönste zu sein und darum kauft sie auch ein, was ihren Wünschen am besten entspricht. Um es nur einmal zu tragen, ist auch der Lohn des Gemahls ziemlich klein. Er soll es trotzdem verzeihen, aber er brüllt meist mit bösem Gesicht: Willst du mir bitte nicht sagen?